diesem besagten Strand, wo wir uns festgefahren haben, auf Sardinien, da standen wir halt und ich konnte aus meinem Fenster, während ich da vor meinem Laptop gesessen habe, auch beobachten, wie Emil, und da hatte er auch schon seine kleine Schwester, im Sand gespielt haben. Ne? Das sind einfach schöne Erinnerungen auch.
Iconic Campers, der Camping- und Caravaning-Podcast.
Tatort-Podcast, heute Münster. Ja, okay. Augen zwinkern, 5 Euro in die Sprüchekasse. Unsere Story heute, Vanlife. Ein Startup aus dem Van gründen und innerhalb von wenigen Monaten, wenigen Jahren von 0 auf fast 3 Millionen Umsatz. Grüß dich, Julian. Servus.
Ja, grüß dich, Peter.
Was hast du für ein Van? Also das mal so Ducato wahrscheinlich?
Genau, das ist ein Kastenwagen. Ja. Ducato. Ausbau von Clever. So ein 6 Meter langes Auto. Ich glaube, 2 Meter breit. Und man kann auch drin stehen. Also es ist jetzt nicht einer von diesen ganz kleinen, sodass man halt auch bei schlechtem Wetter zumindest mal aufrecht stehen kann.
Ja, herzlich willkommen zum Iconic Campers Podcast. Wir sind heute lange unterwegs gewesen. Von Jandelsbrunn, das liegt in der Nähe von Passau. Da sind wir gefahren, Regensburg, Nürnberg, Würzburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, die ganze Strecke rauf bis nach Münster, um dich kennenzulernen. Julian, Vanlife, das ist ja so ein Trendbegriff. Hast du das wirklich gemacht? Also raus, Laptop, arbeiten, unterwegs, alleine und mit Freundin?
Ja, kann man so sagen. Also letztendlich, der Van ist ja eine Art Zuhause auf Rädern, beziehungsweise man kann auch sagen Hotelzimmer auf Rädern, und bei mir war es dann auch ein Office auf Rädern. Ja, ich sag mal, jeder nutzt ja sein Van ein bisschen anders. Es gibt ja Leute, die komplette Aussteiger sind, aber es gibt Leute, die fahren mit ähnlichen Autos dann auf 5-Sterne-Campingplätze. Und ich habe es halt auch in gewisser Weise für meine Arbeit genutzt, und das war mein Büro.
Und warum hast du das gemacht? Du hättest ja sagen können, ich suche mir irgendwie ein Zimmer oder irgendein Loft oder irgendwo ein Unterbüro oder an der Uni irgendwas und habe da mein, viel brauchst du nicht wahrscheinlich, oder? Laptop, Schreibtisch, Monitor, fertig, oder?
Ja, das stimmt. Im Prinzip braucht man nicht viel, wenn man quasi so digital arbeitet wie ich.
Ja, also letztendlich, dieser Begriff digitale Nomade, warst du dann so einer?
Ja, also ich sag mal, so richtig war ich es nicht, beziehungsweise mir hat das teilweise dann auch nicht so gut gefallen, wenn ich mit einem Laptop nur unterwegs war und dann irgendwie mich doch jede Woche irgendwie neu orientieren musste, wo ich da gerade bin. Und trotzdem habe ich dieses Gefühl geliebt der Freiheit, wenn man reist. Und so ein Van gibt dir ja irgendwie beides. Es gibt dir die Freiheit, du kannst überall stehen, wo du willst, aber trotzdem hast du ja diese Sicherheit, dein eigenes Zuhause dabei zu haben. Deine Schubladen sind mit den Dingen gefüllt, die du gerade brauchst. Und diese Kombination, die hat sich für mich eigentlich als ideal herausgestellt. Zum einen diese Freiheit genießen zu können, unterwegs zu sein, neue Dinge zu sehen, Inspirationen zu entdecken, aber trotzdem in dieser Form mit dem Gefühl, zu Hause zu sein und sich dann doch auszukennen.
Wo arbeitest du dann am liebsten, wenn du unterwegs bist? Irgendeinem Baggersee oder manche mitten in der Stadt? Es gibt ja Menschen, die arbeiten sehr kreativ mitten in der Stadt, am Lärm oder am Flughafen, in irgendeinem Café, und da können sie ganz kreativ arbeiten. Was brauchst du zum kreativ arbeiten?
Also prinzipiell würde ich sagen, bevorzuge ich schon die Natur. Natürlich hatte ich das auch, dass ich mal irgendwie in der Stadt vorbeigekommen bin. Das war dann auch mal interessant, da mal durch eine Stadt zu bummeln. Das ist ja auch inspirierend. Aber prinzipiell habe ich eher die ruhigen Orte gesucht, die Natur. Also eine sehr schöne Reise hatten wir zum Beispiel auch durch Schweden, wo man ja wirklich, wenn man da ein bisschen höher fährt, in Einsamkeiten kommt. Das sind dann wunderschöne kleine Seen. Und letztendlich waren das die Momente, wo ich mehr zu meiner inneren Ruhe gefunden habe und dann auch die Kreativität finden konnte.
Ja, also als Unternehmer hast du ja eigentlich nie Ruhe, ne? Du fängst früh um, was auch immer, wenn man aufsteht an, 5:30 Uhr, 7 Uhr, manche früher, später, bis du früh oder spät aufstehst, und dann arbeitet man eigentlich durch bis, ja, Mitternacht manchmal oder länger oder bis um 10. Wie kriegt man dann Arbeiten und Vanlife eigentlich unter den Hut?
Man muss ja sagen, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was du gerade auch für einen Schwerpunkt mit deiner Arbeit hast. Und letztendlich, gerade in Phasen, wo du kreativ sein musst, da muss man ja auch ganz ehrlich sein, die kreativen Ideen hast du ja nicht dann immer, wenn du sagst, jetzt arbeite ich gerade, sondern die hast du im Zweifel auch mal, wenn du dann auf deinem SUP-Board stehst und dir versuchst, zu anderen Sachen Gedanken zu machen, und dann kommt ja plötzlich die gute Idee.
Was für ein Board?
SUP-Board, das sind diese Boards, auf denen man stehen kann. Die sind ja.
Ah, diese zum Paddeln.
Genau.
Stand-up-Paddling,
genau.
Ja, oder sowas.
Stand-up-Paddling.
Ah, okay. Okay.
Und ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen die Krux, dass man ja als Unternehmer ja auch darauf angewiesen ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen auf Grundlage der richtigen Ideen. Von daher hast du vielleicht auch dieses 24-7 halt auch in den Momenten, wo du eigentlich nicht dann planmäßig arbeitest.
Bin ja auch selbstständig, selbst und ständig, und es ist unheimlich schwierig, glaube ich, dann diszipliniert kreativ zu sein. Sag, okay, von 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr oder bis 15.45 Uhr habe ich jetzt 2 Stunden Zeit. Sei da kreativ. Hurra. Und in dieser Zeit musst du auch noch 15 andere Entscheidungen treffen. Das ist unheimlich schwierig, das kann ich mir vorstellen. Okay, gehen wir mal weiter. Vanlife. Ich habe ja gesagt, Startup-Gründung. Was magst du beruflich? Also was ist für eine Startup? Also ich weiß, du hast eine App. Alle, die Kreuzschmerzen haben, ist was Gutes davon. Und das Ganze ja, wird auch noch von der Krankenkasse bezahlt. Zähl mal dein Medisin.
Ja, genau. Also es ist eine Sport-App und die haben wir ja auch im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Uni Bochum entwickelt. Und die Frage, mit der wir uns damals beschäftigt haben, war, es gibt ja eigentlich genug Sport-Apps. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Und trotzdem haben wir ja immer mehr das Problem, dass Menschen ungesund leben. Rückenschmerzen ist ja die Volkskrankheit Nummer 1. Und wir haben festgestellt, ja, die allermeisten wissen auch ganz genau, wir müssen mehr Sport machen, aber sie machen es nicht. Und da ist quasi so eine innere Schweinehund-Problematik. Und wir haben uns damals die Frage gestellt, was braucht es eigentlich, damit wir da nochmal den Unterschied irgendwie mit einbringen können. Und daraus ist dann ein gamifiziertes Konzept entstanden. Übungen, die auch dann gezielt nicht nur auf Leute gehen, die eh schon sportlich sind, sondern halt auch diese klassischen Vielsitzer sind.
Ja.
Und ja, das hat sich dann auch in den Evaluationen dann als sehr sinnvoll erwiesen. Und dann ist daraus halt dieses Startup entstanden. Und weil das Ganze auch nach § 20 SGB V zertifiziert werden konnte, haben wir dann auch das nette Angebot für die Nutzer, einfach, dass die Krankenkassen die Kosten dieser App oder dieses Sportprogramms übernehmen.
Ah, cool. Das heißt, das ist ein geiles Verkaufsargument. Du hast Rückenschmerzen, da hast eine App und deine Krankenkasse zahlt es auch noch?
Genau, das ist ein gutes Argument. Nichtsdestotrotz, verkauf mal jemanden lästige Sportübungen, damit er sich besser fühlt. Letztendlich der Schweinehund, den darf man auch nicht unterschätzen. So einfach, jemanden zum Sport machen zu überzeugen, ist es dann manchmal doch nicht, weil jeder möchte eigentlich am liebsten...
Ja, ja, das stimmt schon. Also wer ändert was in seinem Leben? Also entweder nach sozialer Krise, ne? Männlein, Weiblein lernen sich kennen oder wenn es Schmerzen gibt, entweder echte Schmerzen, körperliche oder im Geldbeutel Schmerzen, ne? Dann ändert man eigentlich was.
Ja, ist.
Okay, jetzt wissen wir, was wir tun. Medicine.digital ist die Domain. Da kommen wir nachher nochmal schnell wieder zurück. So, Startup. Wann hast du begonnen mit Vanlife?
Wir haben uns den Van im Jahr 2020 gekauft. Das
ja.
war, als auch gerade Corona hier nach Europa gekommen ist. Und das war mehr oder weniger auch diese vorbereitende Zeit zur Gründung. Also gegründet haben wir im Jahr 2021. Das heißt, das war eine Zeit, da haben wir schon an dieser ganzen App gearbeitet. Da war schon diese Vision, das zu bauen, was wir jetzt haben, die war da. Die musste, ich sag mal, noch verfeinert werden. Da musste quasi das entwickelt werden, was dann letztendlich auch zur Idee oder was die Idee noch gebraucht hat, damit es dann wirklich marktfähig wird. Damit fing tatsächlich auch das Vanlife an. Das heißt, das waren die Geburtsstunden dieser Firma, dieser App.
Die Geburtswehen sozusagen.
Ja.
Gut. Okay, Vanlife. Man lernt jemanden kennen, man heiratet, dann hat man Kinder. Wie ist das bei dir?
Ja, also ich habe auch eine wundervolle Partnerin, die das Ganze mit mir gemeinsam dann auch angegangen ist und auch inzwischen 2 Kinder. Damals, als wir das Ganze gestartet haben, aber noch keine Kinder. Also meine Kinder sind jetzt 2 Jahre und ja, der Große wird jetzt in der kommenden Woche 4. Und ja, letztendlich, ich hatte damals, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen ausholen. Ich habe ein Auslandssemester damals in Australien gemacht und da habe ich mir auch schon meinen ersten Van gekauft. Und das hat mich angefixt. Da bin ich damals nach dem Semester, was ich da hatte, mit dem Van durch Australien gereist. Und das konnte ich einfach nicht vergessen, diese Erlebnisse, diese Freiheit. Und damit konnte ich dann tatsächlich dann auch Kati begeistern, dass das eine tolle Idee ist, dass wir uns sowas auch zulegen. Die war auch schon in gewisser Weise affin für sowas, weil die Eltern auch so einen Van haben. Aber so eine längere Reise oder auch eine Längerfristigkeit kannte sie in der Form auch nicht. Aber letztendlich, dafür konnten wir uns gegenseitig auch begeistern. Und das
okay, das ist schon mal cool. Deine Freundin und jetzt Frau, die hat schon das Gen sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, also das Camper-Gen oder sowas.
Tatsächlich nicht ganz, weil die Eltern von ihr haben diesen Van eigentlich so erst, nachdem sie aus dem Haus war, richtig sich zugelegt.
Ah, okay.
Aber sie hat das so ein bisschen auch mitbekommen, wie ihre ja. Eltern das machen. So richtig erlebt selber hatte sie es noch nicht.
Wie endet sich dann, wenn Frau, Kind 1, Kind 2 dann mit dabei sind? Da kann man doch eigentlich gar nicht mehr arbeiten im Van, oder? Wie ist das? Oder schickst du dann die Kinder raus? Komm, spielt mal. Muss dann die Kati 3 Stunden mit den Kindern unterwegs sein? Oder gehst du dann mit Laptop raus? Wie macht ihr das?
Da muss man jetzt auch ganz realistisch sein. Das hat so seine Zeit gehabt. Jetzt heute mit den Kindern in diesem Alter wird es tatsächlich schwer, wenn alle gemeinsam fahren. Also da muss man ganz klar sagen, wenn ich da mal unterwegs bin, dann in der Kombination mit Arbeiten inzwischen schon wieder fast lieber alleine. Das geht dann auch natürlich nicht mehr in diesem großen Ausmaß, in diesem zeitlichen Horizont, weil die ersten Reisen, die ich dann auch mit Kati gemacht habe, die gingen ja auch dann über ein paar Wochen. Also das heißt, wir haben ja da wirklich mal 7 Wochen dann auf Korsika verbracht und das hat gut funktioniert.
Also wirklich, wie heißt es, Vanlife-Vacation?
Ja, da gibt es ja viele Begriffe in der heutigen Zeit.
Und was macht dann Kathi, wenn du arbeitest?
Ja, also tatsächlich jetzt inzwischen haben wir ja diese Situation mit Kindern.
Ja, okay, klar, sie muss dann auf Kind aufpassen. Aber als ihr noch alleine wart?
Wir hatten damals die Situation, dass sie tatsächlich schon schwanger war und dadurch, dass sie in ihrem Job quasi mit der Schwangerschaft auch direkt ein Beschäftigungsverbot bekommen hatte, hatte sie quasi die Möglichkeit auch mit mir mitzukommen. Das war so ein Gap, der sich ergeben hat.
Mhm.
Tatsächlich inzwischen denken wir aber auch drüber nach, wenn sie jetzt mal beruflich wieder tätig wird, und wie gesagt, unsere Kinder sind noch recht klein, dass wir dann auch einen Job finden, der tatsächlich in dieser digitalen Form Flexibilität bietet. So, das ist quasi eine Grundlage, dass sowas natürlich auch funktioniert. Wenn jetzt jemand fest irgendwo arbeiten muss und dann seine 2 Wochen Jahresurlaub, 3 Wochen Jahresurlaub, dann...
Dann lohnt sich der Van gar nicht.
Dann lohnt sich
ja,
das
okay,
in der Form
verstehe
nicht.
Verstehe ich, verstehe ich. Okay, das heißt, sie war dann schwanger, schon während Corona-Zeit. Das war eigentlich ein Glücksfall und Pech zur gleichen Zeit, oder? Wahrscheinlich Cafés waren geschlossen, Supermärkte waren da gerade noch offen, aber alles andere war ja zu. Nicht mal Gas holen vom Baumarkt war einfach, ne?
Das stimmt. Theoretisch war ja die Corona-Zeit, um mit dem Van zu reisen, perfekt, weil alles, was du ja sonst irgendwie als normaler Tourist brauchst, wenn du in ein normales Hotel gehst, das brauchst du in deinem Van nicht. Und gerade wenn du dann auch eher die Natur suchst, dann ist es nicht so schlimm, wenn die Cafés zu sind. Das ist schon eigentlich eine gute Zeit gewesen, um einen Van zu haben. Nicht umsonst ging ja auch die Nachfrage nach solchen Autos in der Zeit extrem hoch. Natürlich hatten wir in gewisser Weise auch gerade mit Kindern dann den Respekt, dass wir da nicht jetzt irgendwie uns Gefahren aussetzen, irgendwo in Ländern sind, wo wir nicht einfach wieder zurückkommen, weil die Grenzen geschlossen waren.
Okay, das kommt ja noch dazu, stimmt.
Ja.
Bist du in Spanien, darfst nicht mehr heim oder brauchst einen Zettel oder auch wenn du niemanden getroffen hast, die lassen dich trotzdem nicht über die Grenze, wenn du nicht irgendwelche Tests hast. Okay,
das ist
schon eine verrückte Zeit. Auf der anderen Seite, es ist schon so lang her gefühlt, obwohl es noch gar nicht so lang her ist. Es ist erst 4, 5 Jahre her, je nachdem 2020, 2021 waren ja unterschiedlichste Regeln. Nochmal zum Start-up. Was waren denn so richtige Phasen? Als Börsianer würde ich sagen, was waren die Milestones deiner Company? Also du hast ja am Anfang wahrscheinlich nur Kosten und keine Umsätze, ne? Und dann musst du irgendwo Umsätze schaffen. Wie machst du das?
Ja, genau. Also letztendlich die Phasen, gerade am Anfang, da musst du erstmal, gerade wenn du so eine App hast, ja sehr viel entwickeln, Content erstellen.
Mhm.
Und das war auch ja die erste Phase, die sehr gut sich im Van umsetzen lassen hatte. Weil du musst eigentlich die vielen Ideen ja irgendwie konzentrieren. Du musst ja irgendwie was dann in die Umsetzung bekommen. Und irgendwann, wenn du dann ein Produkt hast, dann geht es ja darum, das dann irgendwie auch zu vermarkten. Also du musst ja eigentlich die Aufmerksamkeit bekommen, Reichweite bekommen. Und auch das war anfangs noch ganz gut. Also unsere Strategie war es, über bezahlte Werbeanzeigen tatsächlich dann uns Klicks auf unsere Webseite einzukaufen. Und dann war das ja, ich sag mal, das Spiel ist ja einfach. Du musst es ja schaffen, einen Klick so günstig einzukaufen, beziehungsweise dein Traffic auf der Webseite, der muss so günstig sein, dass du mit dem Verkauf von deinem Produkt am Ende mehr verdienst. Und sobald du diesen Hebel gefunden hast, dann kannst du ja im Zweifel sagen, ich investiere jetzt nicht 1 Euro, sondern 2 Euro. Und das
okay,
so weiter.
Das heißt, du musst Geld bei den berühmten Werbe-Online-Firmen reinschmeißen, also Google, Meta, also Instagram quasi, das sind ja die großen Plattformen. Da schmeißt du Geld rein, was ich am liebsten 1 Euro und 2 kommen raus oder sowas.
Ja, das ist dann der Idealfall, dass dann direkt eine Verdopplung des Geldes stattfindet. Aber im Prinzip ist es so.
Und also das heißt, du musst dein Produkt digital bekannt machen. Also
ja.
Das perfekte Produkt, um eigentlich unterwegs zu sein. Also was du brauchst, ist eine gefühlte Kreditkarte, das Geld reinvestiert sich und immer eine Internetverbindung, oder?
Ja, das ist richtig.
Wie hast du das gelöst mit Internet?
Also angefangen habe ich tatsächlich ganz einfach, vielleicht auch noch ein bisschen naiv, mit meinem Hotspot über das Handy.
Ja.
Ich hatte auch so einen kleinen LTE-Router.
Ja.
Das hat auch in vielen Fällen gut funktioniert. Spätestens aber, als ich dann an einem der schönsten Seen in Schweden war und feststellen musste, oh, hier bricht alle paar Minuten das Internet ab, hast du Stress, wenn du auch noch irgendwie eine Firma hast, die ja auch irgendwie deine Aufmerksamkeit braucht.
Du musst ja Mails abrufen, Statistiken prüfen.
Genau.
Wie nennt sich das, wenn du eine Statistik hast, da Ads, also Werbung reinkaufst? Wie nennt sich diese ganzen Statistiken? Nenn mal so ein paar Fachbegriffe,
ja,
mit denen du zu tun hast.
Also letztendlich.
Klick per irgendwas oder Tausender Kundenkontaktpreis oder wie heißt das?
Ja, genau. Der CPM ist der Tausender Kontaktpreis. Da musst du natürlich immer gucken, dass auch du nicht von Anfang an schon zu hohe Preise hast, um überhaupt Reichweite zu bekommen. Entscheidend ist natürlich dann auch der Klickpreis an sich. Oder auch die Click-Through-Rate. Ne? Das heißt also, eine Click-Through-Rate ist ja ein Indikator, wenn jetzt 1000 Leute etwas gesehen haben, wie viele klicken denn dann prozentual drauf? Wie relevant ist denn gerade die Zielgruppe, die ich targetiere? Aber im entscheidendsten ist natürlich am Ende auch, was kostet dich dann eigentlich eine Conversion? Und
okay,
ja.
Sie hören schon, das ist ein Fachmann. Ne? Conversion, wie viele Leute haben geklickt, Geld ausgeben. Was gibst du da so an Geld aus, wenn du 2,7 Millionen Umsatz gemacht hast letztes Jahr?
Auf jeden Fall weniger als 2,7 Millionen, sonst hätte ich das ja nicht verdient.
Ja.
Also die Regeln, wie wir natürlich unsere Werbung schalten, zumindest in der Phase, in der wir dann auch waren. Wir haben ja jetzt auch nicht irgendwelche externen Investoren in unserer Firma mit drin gehabt. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, dass quasi jeder investierte Euro dann auch idealerweise profitabel ist.
Das heißt, du bist gezwungen, als Unternehmer Gewinne zu machen und die Gewinne werden wieder reinvestiert.
Genau. Also das
typisch
ist das,
Startup.
Genau.
Ja. Also, oder typisch Startup, wo es keinen großen Investor gibt.
Genau, was Bootstrap, ne? Also da ist man darauf angewiesen, dass das einfach funktioniert. Und ich sag mal, gerade am Anfang ist es natürlich auch schwierig, diesen Hebel zu finden und du musst natürlich auch dieses Risiko eingehen. Und man muss natürlich auch ehrlich sein, es wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, dass man dann einfach mal sagt, oh, jetzt weiß ich, wie es geht, ich habe den Hebel gefunden und jetzt erhöhe ich die Budgets oder lass das einfach weiterlaufen. Das Ganze ist dynamisch. Das heißt, wenn ich heute einen Euro investiere und 2 Euro rauskommen, kann es auch sein, dass morgen nur noch 50 Cent zurückkommen.
Weil die großen Geldeinsammelstellen, also Google, Meta und Co., ihre Regeln ändern.
Ja, das hat sicherlich auch einen Einfluss, aber letztendlich, man muss den Markt ja auch als Ganzes betrachten. Ne?
Ja.
Andere schalten eine Werbung, andere haben ähnliche Konkurrenzprodukte, Jahreszeiten ändern sich. Also wir verkaufen unser Produkt zum Beispiel wesentlich besser in den ersten Wochen im Januar als zum Beispiel im Sommer. Und das sind alles Faktoren.
Die guten Vorsätze!
Ja.
Wie sagen die Amerikaner am 13. Januar? Give up day? Nee, irgendwie so ähnlich. Ne? Also der große Quit Day, genau. Ja. Zack. Also da werden die großen Vorsätze dann im Januar eigentlich schon im Februar wieder über Bord geschmissen. Van Life. Gibt es doch irgendeine verrückte Geschichte, die du irgendwie erlebt hast? Also sagen, große Panne oder stecken geblieben im Strand oder Riesenunwetter und überschwemmte Campingplätze. Hast du irgendwie so eine verrückte Geschichte?
Ganz so verrückt nicht. Das hört sich ja schon dramatisch an. Aber stecken geblieben, wo du das sagst, sind wir tatsächlich einmal an einem Strand auf Sardinien. Da haben wir einen wunderschönen Strand gefunden. Mhm. Da konnten wir quasi auch mit dem Auto fast auf dem Sand stehen, beziehungsweise standen es auch mit der einen Seite des Autos und sind da auch ein bisschen eingesackt. Zum Glück halb so wild. Da konnten wir allesamt mit unseren Kinderschippen, die wir für die Kiddies mit hatten, die Räder ein bisschen freischaufeln. Da sind wir rausgefahren. Aber letztendlich, es sind schon viele emotionale, positive Aspekte, die man mit so einem Van erlebt. Also wir waren ja auch unterwegs, gerade in den ersten Jahren, wo unser Kleiner noch unter einem Jahr war, da hatte ja auch die Mama dann Elternzeit, da waren wir unterwegs, da waren wir in Schweden, da hat er die ersten Schritte gemacht und ich war quasi irgendwie die ganze Zeit dabei. Man ist sich ja auch als Familie so nah, wenn man in so einem Van ist. Mhm. Und die Mama war dann oft mit dem Emil irgendwie draußen und da hat er seine ersten Schritte gemacht. Und das sind dann so besondere Momente, die man dann mit diesem Van verbindet. Und ja, und an diesem besagten Strand, wo wir uns festgefahren haben auf Sardinien, da standen wir halt und ich konnte aus meinem Fenster, während ich da vor meinem Laptop gesessen habe, auch beobachten, wie Emil, und da hatte er auch schon seine kleine Schwester, im Sand gespielt haben. Ne? Das sind einfach schöne Erinnerungen auch. Und ja.
Das sind wirklich schöne Erinnerungen. Behalt sie dir, halt sie gut fest. Es kommen ja noch etliche dazu. Die Zeit geht irre schnell. Meine Kinder sind mittlerweile außer Haus, 25, 26, und denkst du, hey, wo waren die letzten 25 Jahre? Was hat man da eigentlich gemacht? Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Wann endet Van Life? Also wer jetzt so viel Umsatz macht, der hat ja Mitarbeiter, man kümmert sich um andere Dinge. It's over Van Life für dich? Oder wann? Da steht er noch. Also wir stehen jetzt in Münster neben den Iconic Campers Podcast Mobil mit unserem mobilen Podcast Studio. Genau neben den Van. Wie lange willst du noch behalten?
Tja, so genau weiß ich das nicht. Wir haben uns das schon einige Male überlegt, weil man muss ganz klar sagen, das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist in der Form gerade nicht mehr möglich. Dafür bin ich zu sehr eingebunden, dafür sind die Kinder auch zu groß geworden letztendlich.
Ja, aber noch sind sie nicht in der Schule, ne? Also du hast noch ein Zeitfenster.
Genau, das nutzen wir tatsächlich auch noch. Nichtsdestotrotz, die Reisen werden kürzer, beziehungsweise wir müssen etwas anders planen. Es muss mehr jetzt doch tatsächlich ich mache jetzt mal Urlaub gedacht werden, als ich nehme mir die ganze Arbeit mit, so wie es auch mal am Anfang war. Das hängt einfach genau damit zusammen, dass sich die Zeit ändert und vielleicht auch ein Zeitfenster sich geschlossen hat, was das angeht, was wir bisher gemacht haben. Und wie lange wir den Van behalten wollen, also natürlich noch lange. Und letztendlich muss man natürlich dann auch fragen, was ist denn jetzt die beste Form? Dieser Van, wie er jetzt gerade ist, mit inzwischen 4 Personen, ist natürlich nicht mehr so gut nutzbar, wie er vorher mit 2 Personen war. Das ist schon sehr eng. Man müsste sich jetzt überlegen, will man auch als Familie weiter reisen, müsste man sich vielleicht was Größeres besorgen oder nutze ich das dann tatsächlich doch wieder so ein bisschen auch als Van für mich, wo ich dann mal auch vielleicht einen Tag rauskomme aus dem Büro, Das habe ich bisher viel gemacht, das ist auch noch der Wert.
Er hat aber auch den Vorteil, du bist nicht ganz so weit weg. Du kannst jederzeit sagen, so auf zurück, es ist irgendwas passiert. Auf der anderen Seite hast du Mitarbeiter, vielleicht hast du Glück und Mitarbeiter können dich ein bisschen entlasten für eine gewisse Zeit und kannst auch mal wirklich 2 Wochen Urlaub machen.
Ja, das ist dann immer die Hoffnung, die man dann auch in Mitarbeiter ja reinsteckt, dass man selber ein bisschen unwichtiger wird und auch entlastet wird. Das funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen lernen, wie das genau funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ein langer Lernprozess. Ich glaube, so richtig 2 Wochen gar nichts machen, so weit bin ich noch nicht. Da muss ich noch mal gucken.
Warum bist du nicht so weit? Weil du dich nicht traust oder einfach 1000 andere Dinge machen musst, selbst und ständig?
Ja, bestimmt ist das ja auch eine Mischung aus beiden, ne? Wenn man in sowas noch steckt. Also letztendlich, ja, ich bin sicherlich noch ein wichtiger Mitarbeiter in unserer Firma und nicht nur der dirigierende Chef und so weiter.
Dann lass uns noch mal schnell zu deinen Übungen zurückzukommen, zur App sozusagen. Also Sportkurs für, zähl doch mal auf, Vielsitzer. Was sind das für Übungen? Ich brauche keine Geräte, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, das ist schon mal richtig. Das hat 2 Gründe. Zum einen hast du dann ja gar keine Ausreden mehr, dass du die Sportübungen ja wirklich machen kannst, ohne dir noch irgendwas zu kaufen. Und zum anderen bin ich davon überzeugt, dass Übungen mit dem eigenen Körpergewicht mitunter auch die besten sind, die du machen kannst. Du kannst in keiner Bewegungsform so gut diese intermuskulären, koordinativen Aspekte auch irgendwie für dich lernen, die teilweise auch der Gamechanger sind, wenn du zum Beispiel diese Schmerzen im unteren Rücken hast. Das ist ja ganz oft, dass muskuläre Dysbalancen entstehen, weil du im Zweifel verlernt hast, die richtigen Muskeln zur richtigen Zeit anzusprechen. Dadurch entstehen ja diese Spannungsschmerzen.
Mhm.
Und ja, ich sag mal, dieses klassische Trainieren am Geräten, wo du einen isolierten Muskel trainierst, das ist mitunter gar nicht so sinnvoll, zumindest aus meiner Perspektive. Und ja, natürlich verkaufst du damit eine teure Fitnessclub-Mitgliedschaft, aber eigentlich kannst du es auch ohne Geräte machen.
Ja, ist ja auch genial für Camper. Die sind eh immer unterwegs.
Ja, für die.
Wer schleppt da schon Gewichte mit? Ne?
Ja. Also,
das stimmt. Vanlife, vom Startup innerhalb von wie vielen Jahren dann? Also 2021 gegründet, 22, 23, das heißt innerhalb von 2,5 Jahren auf 2,7 Millionen. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt.
Was sind dann die nächsten Schritte? Wie lange willst du das noch machen? Auf 5 Millionen, 10 Millionen und dann verkaufen? So machen es doch Startups, oder?
Ja.
Und dann kannst du einen großen Morelo kaufen oder so. Oder.
Ich würde nicht sagen, dass mich das motiviert. Letztendlich, die Zahlen, die wir jetzt auch erreicht haben, die waren in der Form auch gar nicht geplant. Letztendlich zeigt das vielleicht auch, dass da einfach ein paar Sachen gut geklappt haben. Die Frage, die haben wir uns natürlich immer wieder gestellt. Wir waren, sag mal, nicht überrascht, dass wir es so weit geschafft haben. Aber wir hätten jetzt auch im Vorhinein nicht unbedingt gesagt, ja, das wird mal so groß. Und das war auch nicht unser größter Antrieb tatsächlich.
Mhm.
Der größte Antrieb, den wir auch mit dieser Firmengründung haben, der ist eigentlich relativ auch, der überschneidet sich ja auch sehr viel mit dieser Entscheidung, im Van sein zu können. Nämlich diese Freiheit, diese Möglichkeit zu machen, was man für richtig hält. Und das hatte ich damals in meinen Jobs, in denen ich angestellt war, nicht in der Form. Also da musste ich ja quasi erstmal andere überzeugen, dass ich das jetzt machen kann. Und diese Kombination, die hat sich einfach als sehr wertvoll ergeben. Und dann hat das einfach auch gut geklappt, was ich mir gedacht habe mit meinem kreativen Kopf. Dass das jetzt so viele Millionen sind, ja, das ist natürlich irgendwie auch schön. Aber ob das jetzt ins Unermessliche gesteigert werden muss, ich weiß es nicht. Und ich habe ja auch jetzt schon gemerkt, dass das auf einmal teilweise gar nicht mehr so leichtfüßig alles zu machen ist, wie es vielleicht am Anfang war. Denn die Geschwindigkeit erhöht sich auch.
Und, ja, verstehe. Ja. Und der Druck natürlich, die Verantwortung. Die Kreditkarte glüht und dann...
Also genau. Und von daher, ich kann ja nicht genau sagen, ob wir jetzt dann nochmal riesige Schritte gehen können und wollen. Letztendlich, wir stehen auch vor neuen Herausforderungen, wo wir jetzt erstmal gucken müssen, wie lösen wir die denn jetzt?
Ja. Ich glaube, als Unternehmer hat man immer neue, überraschende Herausforderungen, egal in welcher Wachstumsphase man ist. Also da kommt was gelöst ist, ein Problem, und da kommen neue Probleme auf ihn zu. Zum Abschluss, Vanlife, Vacation. Gib doch mal ein paar Tipps. Don't und Do's für jemanden, der sowas vorhat. Vanlife, Laptop, Internet. Was sind deine Punkte, wo du sagst, achte mal da drauf?
Ja, ich glaube, realistisch erstmal sein. Ne? Man sollte sich von dieser ganzen Romantik nicht blenden lassen. Natürlich ist das alles schön, aber man hat ja auch trotzdem diese Herausforderungen, die man dann erstmal meistern muss. Also das heißt, mit diesem Realistischen an die ganze Sache rangehen, dann kannst du nämlich auch gar nicht in diese Enttäuschung rennen. Und ansonsten sollte man versuchen, sich nicht zu sehr stressen zu lassen. Also den größten Wert, den dieser Van für mich gebracht hatte, war einfach dann mal ja nicht diese Taktung zu haben. Viele, die ja auch einen Urlaub planen, das ist ja so ein Klassiker. Dann nimmt man sich die Zeit, mal unterwegs zu sein, und die Liste, was man in der Zeit alles noch sehen will und machen will, die ist länger, als man überhaupt Zeit hat. Das heißt, da muss man ganz realistisch sein, dass man sagt, jo, wir haben jetzt mal die und die Zeit und wir versuchen mal in der Zeit gar nicht auf der Liste so viel abzuarbeiten, sondern diese Erlebnisse auch.
Kann ich mir gut vorstellen, weil plötzlich ist das Gas alle, Einkaufen dauert länger, Wasser, ja. Abwasser.
Genau, das sind alles die Aspekte, die man auch noch zusätzlich hat, ja. Und Ordnung zu halten in so einem Van ist auch nicht immer einfach.
Aber was mich jetzt überrascht hat, ist, dass du gar nicht gesagt hast, ja, das Arbeiten ist leicht oder schwer. Das ist dir anscheinend leicht gefallen. Laptop aufklappen und los geht's.
Es ist ein anderes Arbeiten. Und ich sag mal, es gibt Arbeiten, die mache ich tatsächlich auch nicht so gerne im Van. Und andere Arbeiten sind dafür wieder umso besser. Letztendlich, du hast ja nicht in der Form gut ausgestattetes Büro dabei. So, du hast, also ich meine, ich habe schon auch einen zweiten Bildschirm, den ich in meinem Van aufstelle. So ganz spärlich ist es nicht. Und der Aspekt, nachdem ich dann in Schweden nicht so gutes Internet habe, den habe ich jetzt erweitert, dass ich eine Mimo-Antenne auf dem Dach habe, dass ich auch noch...
Eine Mimo-Antenne, was ist das?
Das ist einfach eine Antenne, die du in deinen LTE-Router stecken kannst und dann...
Ah, okay. Also hat eine höhere Reichweite oder kann das WLAN vom Campingplatz auffangen und weiter verstärken? Oder
ja,
so.
Es ist LTE. Also
ist LTE, genau. Okay.
Inzwischen gibt es ja auch Starlink, ne? Das löst ja noch mehr Probleme. Aber letztendlich, genau, du musst halt schon dich ein bisschen darauf einlassen, was du dann auch in der Zeit dann verarbeiten, dann tatsächlich machen kannst. Ich finde, alles, wo es darum geht, auch so ein bisschen die Kreativität in den Vordergrund zu stellen, wo du teilweise auch mal über etwas nachdenkst, was du gerade verfasst, das bietet sich schon an, in so einem Camper zu machen, weil man dann teilweise auch mal einen Moment vor die Tür geht. Vielleicht, wenn man dann an einem See ist, auch mal kurz ein paar Schritte draußen geht, dann wieder reingeht. Und wenn man diese Art von Arbeit zum Beispiel im Van macht, dann ist das für mich ideal. Das kann ich besser, als wenn ich in meinem ganz normalen Büro bin. Aber wenn es darum geht, andere Sachen zu machen, vielleicht, ja, ich sag mal, es gibt viele Arbeiten, wo man dann doch lieber auf einem bequemen Bürostuhl sitzt, auf den höhenverstellbaren Schreibtisch hochfährt, wo man dann vielleicht doch auch einige Stunden über irgendwelchen Tabellen brütet. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt 8 Stunden lang nur irgendwelche Performance-Zahlen analysiere und ja, ich sag mal, wie so ein Schrimp auf einem Autositz sitze, dann ist das wahrscheinlich nicht das angenehmere Arbeiten, ne? Das heißt, da muss man so ein bisschen auch unterscheiden und vielleicht auch so ein bisschen seine Arbeitsblöcke danach mal ausrichten. Das Schöne als Unternehmer ist, dass du ja so viele Aufgaben und Hüte auf hast, dass du dir dann so ein bisschen auch aussuchst, was du wann machst.
Ja, das stimmt. Von 8 Uhr bis 9 Uhr bist du IT-Manager, von 9 bis 10 bist du Marketing-Mensch, von 10 bis 11, was gibt es noch für Abteilungen? Magst du Buchhaltung, dann magst du Mahnungen, dann magst du Verkaufsgespräche, dann bist du 13 bis 14 Uhr, dann fängst du wieder dann mit Marketing an und dann musst du natürlich telefonieren, Kunden anrufen. Also du bist ja quasi als Selbstständiger ja der Abteilungsleiter von 9 bis 10 Abteilungen wahrscheinlich.
Ja, also zum Glück habe ich auch die Möglichkeit, ein paar Sachen noch wegzulassen. Ich bin jetzt nicht alleine, wir waren ja von Anfang an auch zu zweit. Aber im Großen und Ganzen musst du so viele Jobs irgendwie auch vereinen. Und genau, das eine oder andere läuft dann ganz gut im Van und das andere ist dann doch vielleicht auch in einem richtigen Büro zu Hause. Was auch immer der Grund war, warum ich gesagt habe, ich werde nicht jetzt irgendwie ein Vollzeit-Nomade, der quasi nur noch auf dieser Ebene leben will. So, das heißt, das war für mich immer eine Ergänzung.
Es war für dich klar, du hast immer eine Wohnung, wo du zurückkommen kannst.
Ja, und spätestens auch mit dem Moment, wo Kinder ins Leben gekommen sind. Ist das nicht nur ein Luxus, sondern auch ein
Grundlage. Im Winter wird's kalt, das stimmt.
Was ich aber sagen kann, ist, jedes Mal, wenn ich mit dem Van unterwegs bin und dann wieder nach Hause komme, dann fühle ich mich da wie in einem Palast. Und wir haben eigentlich auch, ich sag mal, eher eine bescheidene kleine Wohnung. Also wir haben jetzt ja einfach auch uns da quasi so ein bisschen klein gehalten und einfach auch diesen Minimalismus weitergelebt. Mitunter auch, weil man sich auf einmal so groß fühlt, wenn man auch eine Zeit lang im Van war. Und das sind ja auch die entscheidenden Aspekte, die diesen Vanlife ausmachen. Letztendlich, dass du wieder ein anderes Gefühl für dein Leben bekommst. Das sind dann auch diese Kleinigkeiten, wenn du nach Hause kommst und wieder fließend Wasser hast. Das fühlt sich auf einmal so toll an. Letztendlich, du hast ja wirklich gewisse Einschränkungen. Aber diese Dankbarkeit dann auch, das wieder so ein bisschen besser zu fühlen, die machen es auch aus. Und diese Kombination, die lässt sich ja irgendwie auch erst richtig gut leben, wenn man auch beides hat. Und die nimmst du dann trotzdem auch ein bisschen mit. Also zum Beispiel eine Sache, das sind so Kleinigkeiten. Du hast ja, wenn du auch unterwegs bist, immer so ein Platzproblem. Und das ist nicht nur Klamotten, die du mitnimmst, sondern das sind ja dann auch so banale Sachen wie Müll.
Wohin mit Müll?
Genau.
Das kennt jeder Camper. Wohin mit dem Müll?
Genau. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, um auch mal emotional zu spüren, dass man beim Einkaufen schon so ein bisschen darauf achtet, verpackungsneutraler einzukaufen, als wenn man mit einem Van eine Zeit lang unterwegs ist, weil man das dann einfach mal realisiert, wie viel Müll man eigentlich produziert. Das sind ja Sachen, die gehen ja im Alltag komplett unter. Wenn du zu Hause bist, hast du deine Mülltonne, und da schmeißt du das gedankenlos rein und dann bringst du es runter und weg. Und in einem Van kriegst du dann nochmal wieder ein anderes Gefühl. Und das sind diese Sachen, da entsteht so eine gewisse Synergie zwischen diesen beiden Formen. Das Vanlife beeinflusst dann so gesehen auch dein Leben nach der Zeit im Van wieder. Und das ist das Spannende und da sehe ich nach wie vor auch eine wertvolle Sache drin. Und von daher mache ich das auch nach wie vor gerne, einfach mal wieder eine Zeit in diesem Auto zu verbringen, um quasi auch diese Energien wieder mitzunehmen. Und auf der anderen Seite nimmt man ja auch dann teilweise wieder das, was man in dieser Wohnung hat, man hat ja dann doch noch mal ein paar mehr Dinge wieder mit in den Van, weil dann ist das einfach so schön, dass man dann doch wieder sich nur auf ein paar wenige Dinge beschränkt und diesen Dingen gibt man dann auch wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit. Also je weniger Dinge man hat, desto mehr Zeit hast du ja für das einzelne Ding. Und diese spannende Mischung oder beziehungsweise dieser Kontrast, der sich daraus auch ergibt, der ist wertvoll. Und von daher wäre es für mich definitiv jetzt keine Option, nur eins von beiden zu haben.
Weiße Schlussworte, Vanlife. Vielen Dank an Julian Bergmann aus dem ersten mobilen Podcast-Studio Deutschlands aus Münster. Ich danke dir. So, und jetzt, ich glaube, jetzt müssen wir ein paar Übungen machen, oder? Wir haben zu lange gesessen.
Ja, alternativ biete ich dir auch an, dass wir uns einfach mal Münster anschauen, wenn es für dich auch eine gute Option ist. Aber wir können natürlich auch einmal noch ein paar Übungen vorher machen.
Das war der Iconic Campers Podcast. Entspannung pur auf Ihrer Reise.